Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
So, wenn ihr diesen Hörsaal mit Hans-Jürgen Bartsch hört, wart ihr sicher schon im Wahllokal und habt eure Stimme abgegeben. Oder für die Zukunft eines geeinten Europas. Geeint. Einig? Wie sieht das aus? Jetzt und vor allem nach der Wahl. Dazu heute Andreas Maurer.
Wer Mitglied werden will, muss Mitglied mit allen Rechten und allen Pflichten werden.
Wieso sollen wir die Aufgabe der Deutschen machen, indem wir etwa Handel mit ihnen betreiben? Die bescheißen uns dauernd.
In den Niederlanden, in Frankreich, in Österreich, in Großbritannien haben rechtspopulistische Bewegungen oder Parteien große Erfolge erzielt.
So geht es eigentlich nicht. Aber da sind wir.
Selbst die Prinzipien und Werte der Union, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, werden in manchen Mitgliedstaaten immer häufiger unterlaufen.
Wir wissen nicht, wie sich Demokratie gestalten wird.
Steuerpolitik der Europäischen Union wird einstimmig gemacht. Viel Spaß.
Ihr habt ihn in unserem kurzen Überblick als eine Stimme von mehreren schon gehört. Andreas Maurer ist ein exzellenter Kenner der Europäischen Union gestern, heute und in Zukunft. Er selbst forscht und lehrt an der Universität Innsbruck, dort wiederum am Institut für Politikwissenschaft und ganz speziell beschäftigt er sich mit der europäischen Integration. Tja, wie steht's damit in Zeiten, in denen die EU schon große Probleme beispielsweise mit Griechenland hatte, mit Großbritannien hat und mit Staaten wie Polen, Ungarn und Rumänien vermutlich zunehmend haben wird? Dann auch noch erweitern. Die nächsten Beitrittskandidaten scharren schon mit den Hufen und genau das wird uns Maurer jetzt analysieren. Wer scharrt da und mit welchen Aussichten? Maurer war für seine Antworten auf solche Fragen von der Universität Hildesheim eingeladen. Und zwar am 27. April 2019 unter dem Motto »Die Europäische Union als Verantwortungsgemeinschaft gestern, heute, morgen«.
Die Aufgabe, die Sie mir gestellt haben, ist nicht ganz einfach. Ein bisschen sowas wie die Quadratur des Kreises, nämlich zu sprechen über die EU-Beitrittsvoraussetzungen, integrationspolitischen Herausforderungen mit Blick auf den Westbalkan. Also seine Versuch zu unternehmen, Vertiefung und Erweiterung der Europäischen Union mal an einem konkreten Beispiel durchzuspielen. Das ist gegenwärtig nicht ganz einfach. Auf der einen Seite sind wir schon beim Blick in die Tagespresse immer wieder damit konfrontiert, dass vor allem der französische Staatspräsident Herr Macron mit einer Idee nach der anderen feuert und sagt, so kann sich die Europäische Union weiterentwickeln, zum Teil sehr konkret, zum Beispiel eben sowas wie eine gemeinsame Bemessungsgrundlage für einen europäischen Mindestlohn, zum Teil etwas blumig, indem er sagt, wir müssen uns weiterentwickeln zur Föderation der Nationalstaaten, was auch immer, aber da ist ein Mann, er hat wenigstens Ideen. Das stößt in Deutschland, ich sag mal jetzt mit Sicherheit auf Gehör, aber eben nicht auf mal konstruktive Widerrede. Das ist schon ein großes Problem, weil die meisten Akteure dieses europäischen Systems, Staats- und Regierungschefs, Parlamente, es in der Regel gewohnt sind, dass sich Deutschland und Frankreich in diesen Ideen, wie sich die Europäische Union denn weiterentwickeln könnte, mittelfristig, mal auf so einer Leiste 10, 20 Jahre, eigentlich immer als Tandem arbeiten. Niemand erwartet, dass diese beiden Länder in ihren Positionen einig sind. Dann wird es auch keinen Sinn machen. Eine Tradition dieser deutsch-französischen Zusammenarbeit in der Europapolitik ist, und das ist auch die Erwartung, die gegenwärtig immer noch an dieses Tandem gestellt wird, dass man mit teilweise gegensätzlichen Positionen aufeinander zuarbeitet und den Partnern und Partnerinnen im Europäischen Rat, also den anderen Chefs, im Prinzip die Ecken und Kanten eines Korridors vorstellen kann. Das setzt voraus, dass es aus Deutschland eben auch konstruktive Vorschläge gibt. Dem ist es leider nicht so. Letzte Brief von Herrn Macron und die Erwiderung durch Frau Kramp-Karrenbauer, die im Prinzip keine Erwiderung ist, sondern ein Brief so in der Form, ja, danke, ich habe es gelesen, ich sehe keine Notwendigkeit, mich damit auseinanderzusetzen. So geht es eigentlich nicht. Aber da sind wir. So, zur Vertiefungsdiskussion gehört auch, in dem Kontext findet das, was Herr Macron macht, ja auch statt. Diese von der Europäischen Kommission eröffnete, vor einigen Jahren eröffnete Zukunftsdiskussion über ihren Weißbuchprozess mit verschiedenen Szenarien, die die Kommission skizziert hat. Wie könnte sich die Europäische Union weiterentwickeln? Weiter wie bisher? Rückbau oder eben drastischer Aufbau? Flexibilisierung? Was auch immer. Das wird im Europäischen Rat unter den Staats- und Regierungschefs auch diskutiert. Wir nehmen davon wenig wahr, weil es sehr unkonkret bleibt. Also es findet noch nicht mal eine Dokumentation statt in Form von feierlichen Deklarationen, wo dann irgendeine Hauptstadt genannt wird, sondern es bleibt eben einfach bei ergebnislosen Beratungen. Noch weniger bekannt für die meisten von Ihnen wird wahrscheinlich sein, dass das Europäische Parlament sich in seiner gegenwärtigen Legislaturperiode allein dreimal mit dieser Frage der Zukunft der Europäischen Union auseinandergesetzt hat, den sogenannten Initiativberichten. Die werden weder in Deutschland noch in Frankreich diskutiert, wobei sie durchaus interessant und lesenswert sind, weil sie unter anderem ja auch mit diesem Gedanken spielen, dass sich die EU weiterentwickeln könnte, ohne den Vertrag ändern zu müssen. Daran denken immer die meisten. Wenn wir über Vertiefung nachdenken, kommt immer sofort die Idee, ja, ja, wir müssen den Vertrag ändern. Also so wie bisher eben auch. Maastricht, Amsterdam, Nizza, Lissabon. Das Europäische Parlament in seinen Berichten eher diese Strategie wählt, zu sagen, naja, der Vertrag, den wir haben, der Vertrag von Lissabon, bietet uns ja eine ganze Reihe an Möglichkeiten in den Grauzonen, die der Vertrag hinterlässt, an, den Vertrag selbst, das Primärrecht im Vertrag weiterzuentwickeln, ohne darauf angewiesen zu sein, dass alle 28 oder demnächst 27 Staaten ratifizieren müssen und so weiter und so fort. Es gibt sozusagen Spielraum in diesem Vertrag, um diese Europäische Union effizienter, effektiver, transparenter und demokratischer zu machen. Wie gesagt, das bleibt weitestgehend unerhört. Auf der anderen Seite, und darüber beginne ich gleich ganz am Anfang zu sprechen, stehen wir ja, sagen wir jetzt nicht unmittelbar, vor der nächsten Erweiterungswelle um die Staaten des Westbalkans. Aber es gilt doch als mehr oder weniger sicher, dass die Frage des Beitritts von Staaten aus dem westlichen Balkan keine Frage des Ob, sondern des Wann ist. Anschließend an diese Frage müsste man sich eigentlich auch die Frage stellen, ob die Europäische Union selbst erweiterungsfähig ist, also ob sie selbst in der Lage ist, eine Gruppe von in der Regel relativ kleinen Staaten in den nächsten 10, 20 Jahren aufzunehmen und kann sie das verdauen? Ist sie in der Lage, das zu machen? So, darüber werde ich reden. Ich habe mir das in 5 Punkte unterteilt. Zum einen führe ich kurz ein, sagen, in den Stand der Erweiterungsverhandlungen mit den Staaten des westlichen Balkans. Kurz darauf schauen, im zweiten Teil, was denn die Bedingungen im Beitrittsprozess sind. Im dritten Teil, was für Probleme und Sollbruchstellen einer EU-Mitgliedschaft sich sowohl für die Staaten des westlichen Balkans als eben auch für uns als EU stellen. Vierten Teil dann, welche Herausforderungen sich für die Europäische Union stellen, wenn wir mal für einen Moment zu Ende gedacht davon ausgehen, dass dieser Beitritt der Staaten des westlichen Balkans unmittelbar bevorsteht. Und fünftens auch darüber nachdenken und Sie einladen, darüber nachzudenken, welche Alternativen es eigentlich gibt anstelle einer Vollmitgliedschaft in der Europäischen Union, sei es, weil es dem beitrittswilligen Staat zu viel wird, die Anforderungen zu hoch sind, oder aber die Europäische Union letzten Endes zu dem Ergebnis kommt, sagt, dieser Staat ist effektiv nicht in der Lage, sagen, alle Rechte und Pflichten einer Vollmitgliedschaft wahrzunehmen. Trotzdem möchten wir diesen Staat in einer besonderen Beziehung an die Europäische Union binden. Gibt es Alternativen, die man in dieser Form denken kann? Zunächst sagen im ersten Teil die Frage, wo stehen wir eigentlich? Verhandelt wird gegenwärtig nur mit Zweien, Serbien und mit Montenegro. Ich gehe davon aus, dass die Europäische Kommission diesen Sommer noch empfehlen wird, auch die Beitrittsverhandlungen mit Nordmakedonien zu eröffnen, nachdem eben dieser Namensstreit zwischen Nordmakedonien und Griechenland zur beiderseitigen Einvernehmen auch gelöst worden ist und das ja die wesentliche Hürde war. Eröffnungen von Verhandlungen erfordern Einstimmigkeit im Europäischen Rat. Diese Einstimmigkeit hat es eben bislang aufgrund des Vetos Griechenlands nicht gegeben. Ich gehe davon aus, dass dieses Veto Griechenlands weg ist und man mit Nordmakedonien eben dann auch als drittem Staat die Verhandlungen aufnehmen wird. Ein Kandidatenstatus haben daneben Albanien, Bosnien-Herzegowina und das Kosovo, aber es ist eben nur ein Status. Es wird über den Beitritt gegenwärtig nicht verhandelt. Woran das liegt, werden wir gleich im Einzelnen sehen. In etwa von der Bevölkerungsgröße vergleichbar mit Österreich ist Serbien. Das sind die Bevölkerungszahlen, die spielen eine sehr große Rolle, wenn es im Späteren darum gehen wird, sich zu überlegen, wie denn im Ministerrat in Zukunft abgestimmt wird, weil beim Abstimmungsmodi im Ministerrat der doppelten Mehrheit eben die Bevölkerungszahl, das Bevölkerungsgewicht des jeweiligen abstimmenden Staates eine große Rolle spielt. Überhaupt nicht vergleichbar sind dagegen allerdings eben die Zahlen zum BIP, zum Bruttoinlandseinkommen. Wenn Sie da Österreich nehmen, sagen etwa so groß, ein bisschen größer als Serbien, aber mit 416 Milliarden BIP. Serbien mit gerade mal 38. Es sind sehr arme Staaten. Das darf man nicht vergessen. Wenn diese Staaten beitreten, dann werden Rumänien und Bulgarien nicht mehr die Ärmsten sein. Es wird dann andere Arme geben. Welche Argumente gibt es für und gegen diese Erweiterung um die Staaten des westlichen Balkans? Zunächst die Argumente dafür. Zum einen, die EU hat gezeigt in ihren 60 Jahren Integration, dass sie zumindest mal im Inneren in der Lage ist, friedensstabilisierend zu wirken. Das ist für viele von uns, ich schließe mich da ein, eine Selbstverständlichkeit. Für viele der Älteren eben nicht. Das ist die längste Periode auf diesem Kontinent, in denen wir keinen Krieg mehr untereinander führen. Und es ist gegenwärtig auch undenkbar, dass wir das machen würden. Dass wir sozusagen die Konflikte, die wir haben, und die sind ja nun mal da, zwischen den einzelnen europäischen Staaten, dass wir die mit kriegerischen Mitteln austauschen. Und darum beneiden und bewundern uns auch viele. Aus meiner Tätigkeit im Europäischen Parlament kann ich Ihnen berichten, dass ungebrochen ist, dass Delegationen aus anderen Regionalkooperationen, sei es aus Westafrika, aus Ostafrika, Südasien, Südostasien, Lateinamerika, dem CARIforum, immer wieder nach Brüssel kommen, um zu sehen, wie dieses Projekt funktioniert. Wie bringt man Staaten zusammen, ohne sich als militärisches Bündnis zu sehen? Sie sagen, das Militär lassen wir außen vor. Das Militär ist ein Sahnehäubchen, das kommt oben drauf. Aber der Zusammenschluss und sozusagen der Erfolg der Integration verläuft im Wesentlichen über zivile Mittel. Und darum beneiden uns viele. Und es wäre gerade angesichts der jüngeren Geschichte des ehemaligen Jugoslawiens eben ein großes Pfund, mit dem die Europäische Union wuchern könnte, wenn sie zeigt, dass sie auch in der Lage ist, eben ein solches Territorium nachhaltig zu pazifizieren, friedlich zu halten. Zweitens, es geht um nicht nur die geopolitische, sondern auch die geoökonomische Absicherung Westeuropas. Das sind Staaten, an deren Südende eben Südflanke EU-Mitglieder sind, Bulgarien und Griechenland. Sie gehören geopolitisch und geoökonomisch ohnehin zu diesem europäischen Kontinent. Und es wäre ein großer Fehler, sie nicht langfristig ohnehin sozusagen in diese EU aufzunehmen. Drittens, die EU-Mitgliedschaft ist nicht nur ein friedensstabilisierendes Projekt, sondern ein in höchstem Maße demokratie- und rechtsstaatssicherndes Projekt. Das zeigen zumindest mal in positiver Hinsicht die Erfahrungen, die die EU-Mitgliedschaft hinterlassen hat in Ländern wie Griechenland, Spanien und Portugal, also aus Diktaturen entlassen und aus der Diktatur heraus sofort in die Europäische Gemeinschaft, heutige Europäische Union. Und das eben auch mit dem Wunsch versehen, sich durch die Mitgliedschaft abzusichern, es sozusagen den Generälen und den Militärs unmöglich zu machen, noch einmal zu putschen. Das ist eine sehr positive Erfahrung und das kann die Europäische Union. Sie ist dazu in der Lage, eben immer Demokratien zu sichern und Rechtsstaatlichkeit zu sichern. Auch wenn es, wie gegenwärtig in Ungarn, in Polen, in Rumänien, Probleme mit der Einhaltung von rechtsstaatlichen Prinzipien gibt, die durch dieses sogenannte Artikel-7-Verfahren wahrscheinlich auch nicht zu beheben sind. Herr Timmermans stößt da im Prinzip auf Granit. Es geht nicht. Es wird wahrscheinlich nur zu lösen sein, indem man mit der Keule des Geldes kommt. Und die Europäische Kommission arbeitet ja gegenwärtig darauf hin, sozusagen für die nächste Finanzperiode der Europäischen Union ein Instrument zu schaffen, in dem die Vergabe von Strukturfondsmitteln verknüpft wird mit der Einhaltung von rechtsstaatlichen Kriterien, zum Beispiel bei solchen einfachen Fragen wie Bauausschreibungen. Wahrscheinlich erfolgreicher. Viertens, Erweiterung verringert das Wohlstandsgefälle auf dem Kontinent. Das ist die Hoffnung. Mit Blick auf Spanien, Portugal, ja, mit Blick auf Griechenland kann man da ein Fragezeichen setzen. Es gibt Argumente dagegen. Die Abhängigkeit der Europäischen Union von China wird aller Wahrscheinlichkeit nach zunehmen. Ich erinnere nur sozusagen einerseits auf die gegenwärtige Kooperation von 17 vor allem ost- und südosteuropäischen Staaten der Europäischen Union und des westlichen Balkans mit China, die sehr dicht sind, massiven Investitions- und Verschuldungsprojekten, mit denen China diese Staaten an sich bindet. und damit auch in Geiselhaft nimmt. Wenn diese Staaten mal Mitglied der Europäischen Union sind, hat China natürlich eine Möglichkeit mitzureden über diese Staaten. Und stellen Sie sich vor, Sie kriegen heute günstige Kredite in Nordmakedonien oder Montenegro, können die aber in 10 Jahren gar nicht bedienen, auch wenn sie noch so günstig sind. Und China selbst kann sie unter Druck halten. Und das wird Einfluss haben auf das Verhalten Montenegros innerhalb der Europäischen Union. Und so ist China zwar nicht Mitglied der Europäischen Union, aber hat einen unmittelbaren Einflusskanal innerhalb der EU. Zweite Befürchtung, die Europäische Union wird aufgrund der Zunahme von zentrifugal agierenden Akteuren immer unregierbarer. Also es setzt sich das fort, was sich im Zuge der Osterweiterung schon teilweise realisiert hat. Die Interessen sind divergenter. Wir sehen das im Europäischen Parlament, Sie sehen es im Ministerrat, Sie sehen das in konkreten politischen Projekten, in denen die Mehrheiten fehlen. Sowohl die Mehrheiten dafür als auch die Mehrheiten dagegen. Das heißt, Projekte geraten zunehmend ins Stocken. Ob das die Dienstleistungsrichtlinie ist oder aber eben Fragen von Plastikmüllverordnungen und so weiter, ist es ein Problem. Und es spricht wenig dafür zu glauben, dass der Beitritt der Staaten des westlichen Balkans daran etwas ändern wird, sondern dass auch wieder Staaten sind, die, ich würde nicht sagen fremdgesteuert, das wäre Unsinn, aber eben Staaten, die sind immer so stark unter Einfluss von anderen Drittstaaten stehen, ihren Einfluss geltend machen werden, dass Regieren im Ministerrat, Politikformulierungen, Entscheidungsdurchsetzungen in der Europäischen Kommission schwieriger werden, als sie es heute ohnehin schon sind. Die Partikularinteressen, sehr kleinteilige Partikularinteressen, bremsen Integrationsfortschritte aus. Also wenn Sie heute an in die Zukunft gedachte Vorschläge von Präsident Macron denken und dabei einrechnen, dass diese Vorschläge eben nicht im Kreise der EU 27 realisiert werden müssten, sondern im Kreis der EU 27 plus 6, wird es noch schwerer. Also nehmen Sie nur mal als Beispiel solche Ideen wie gemeinsame Bemessungsgrundlage für Unternehmenssteuern. Steuerpolitik der Europäischen Union wird einstimmig gemacht. Viel Spaß. Ne? Es darf keiner dagegen sein. So. Auch da spielt wieder China eine Rolle. Ne? China kein Interesse daran hat, dass die Europäer sich auf gemeinsame Unternehmenssteuern einigen. Sie brauchen nur einen einzigen Staat, den sie dazu bringen, Veto auszusprechen. Es wird nicht einfacher. Ne? Es wird einen verschärften Wettbewerb geben durch Zunahme von Niedriglohnländern, weil diese Länder sind eben arm und damit eben Niedriglohnsektor. Die Unternehmen, vor allem große Unternehmen im Nord- und in Westeuropa, bekommen dadurch ein neuerliches Drohpotenzial. Wir wandern ab, wenn ihr nicht spurt, wenn die Gewerkschaften aus ihrer Sicht die falschen Forderungen stellen. Es wird nicht einfacher für die soziale Kohäsion innerhalb der gesamten Europäischen Union. Und die letzte Befürchtung, die man immer wieder mal hört, vor allem aus dem Süden dieser Republik, die Zuwanderung in die Sozialsysteme. Die kommen ja alle nur hierhin, weil sie in die Sozialsysteme wollen. Dass diese Leute in die Sozialsysteme einzahlen, sagt ein Herr Seehofer in der Regel ja nicht. Wie sieht dieser Beitrittsprozess im Einzelnen aus? Es gibt ein paar formale Bedingungen, die zu erfüllen sind. Da müssen wir nicht weiter drauf eingehen. Beitreten kann nur der Staat, der alle EU-Standards und alle EU-Regeln akzeptiert. Es gibt keine Opt-outs. Also sowas wie Großbritannien wird es nicht geben. Und die Vorstellung, dass man Ländern im Prinzip schon von Beginn der Mitgliedschaft an besondere Kuchenstückchen oder Rosinen gibt und sagt, nö, daran müsst ihr gar nicht teilnehmen, die ist irre. Das wird man mit keinem beitretenden Staat machen. Jedenfalls nach der gegenwärtigen Strategie geht es nicht. Der Vertrag sieht es nicht vor. Wer Mitglied werden will, muss Mitglied mit allen Rechten und allen Pflichten werden. Sie brauchen, um Mitglied zu werden, die Zustimmung aller EU-Institutionen, insbesondere des Rates und des Europäischen Parlaments und der Mitgliedstaaten. Und Sie brauchen die Zustimmung der Bürger und Bürgerinnen der EU-Mitgliedstaaten und des beitretenden Staats, entweder in Form von Ratifikationen in nationalen Parlamenten oder aber in Form von Obacht-Referenden. Daran denkt außer, glaube ich, in Frankreich auch keiner. In Frankreich gibt es seit einiger Zeit den Artikel 88.5 in der Verfassung. Alle Erweiterungsverhandlungen, die nach 2005 begonnen haben oder beginnen, können Gegenstand eines Referendums sein. Es sei denn, es gibt eine Dreifünftelmehrheit für einen identischen Gesetzestext des Senats und der Assemblée Nationale. Schauen Sie sich die französische Assemblée Nationale und den Senat an, danach sieht es gegenwärtig nicht aus. Also im Prinzip könnten wir hier auch abbrechen. Jeder Beitritt, ob Serbien, Kosovo, wer auch immer, das wird in Frankreich qua Referendum behandelt. Ich sehe zurzeit nicht, dass es in Frankreich auch nur für irgendeinen Staat aus dieser Region eine Mehrheit geben würde. Kann man komplett abhaken. Es ist auch in Frankreich, das hat überhaupt keine Diskussion. Uninteressanterweise aber auch nicht bei uns. Sagen wir, verhandeln mit diesen Westbalkanstaaten fröhlich weiter, machen einen Westbalkan-Gipfel nach dem anderen. Damit sind Ratspräsidentschaften dann ja auch immer unglaublich happy, wenn sie die hinter sich gebracht haben. Das ist dann der Markenkern der österreichischen Ratspräsidentschaft gewesen. Da werden dann auch Zieldaten formuliert, 2020 und so weiter, dass es mindestens einen Staat der Europäischen Union geben wird, der wahrscheinlich gar nicht anders kann, als das Ganze zum Gegenstand eines Referendums zu machen und es gegenwärtig nicht danach aussieht, warum auch, dass es eine Mehrheit der Bevölkerung gibt, die für den Beitritt eines, böse formuliert, neuen Nettoempfängers geben wird. Warum sollte Frankreich dafür sein? Ich sehe es nicht. Und neben Frankreich ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass auch in den Niederlanden über so etwas qua Referendum entschieden wird. Zumindest mal, solange solche Gruppierungen um Herrn Wilders herum bestehen bleiben. Die Beitrittsbedingungen für die Kandidaten selbst sind klar formuliert seit 1993. Es wird im Beitrittsprozess überprüft, ob ihre Institutionen dazu in der Lage sind, die Standards in Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechten und Minderheitsrechtsschutz zu garantieren. Sie müssen nachweisen, dass sie über eine funktionierende Marktwirtschaft verfügen, die in der Lage ist, sich dem Wettbewerb der Europäischen Union zu stellen. Und der ist relativ hart. Sie müssen in der Lage sein, alle Zielformulierungen der Europäischen Union zu übernehmen. Das heißt, und auch das ist vielen nicht klar, wer der Europäischen Union beitritt, tritt zwar nicht automatisch der Eurozone bei, aber er muss vom ersten Tag des Beitritts an alle Voraussetzungen erfüllen, inklusive seines politischen Willens, selbstverständlich auch der Eurozone beizutreten und selbstverständlich auch der Entwicklung einer politischen Union nicht entgegenzustehen. Das ist keine Frage der Tageslaune. Wer Mitglied der Europäischen Union ist, ist auf der Spur hin zum Mitglied in der Eurozone. Automatisch. Vom Ende her gedacht sind alle Staaten der Europäischen Union Staaten der Eurozone, einzige Ausnahme Dänemark, weil Dänemark sich in Maastricht ein großes Opt-out erkauft hat. Und das kriegen sie nur raus, wenn sie den Vertrag ändern. Großbritannien rechne ich jetzt nicht mit. Ich meine, die haben auch ein Opt-out, aber ich gehe mal davon aus, dass sie ohnehin draußen sind. Ja. In Dänemark ist es kein wahnsinnig großes Problem, weil Dänen und Däninnen von sich aus immer meinen, naja Gott, wir haben den Euro, wir nennen den nur anders. Weil dänische Krone sich zu 100% an der Europäischen Zentralbank orientiert. Ja, es ist halt einfach eine andere Währung. Die Dänen gehen damit relativ easy um. Ja. Dann gibt es spezielle Kriterien, die gelten nur für den westlichen Balkan. Die sind in diesem sogenannten Stabilitäts- und Assoziierungsprozess definiert und dienen vor allem dazu, gerade vor dem Hintergrund der Jugoslawienkriege eben auch als Prüfparameter einzuziehen, dass diese Staaten ihre Friedlichkeit untereinander unter Beweis stellen, indem sie regional kooperieren. Das ist nicht selbstverständlich. Es gibt zum Teil Zollsätze, die liegen bei 20-30% zwischen Serbien und Albanien. Also was soll das denn? Übermorgen wollt ihr Mitglied der EU sein. Innerhalb der EU, das ist eine Zollunion, gibt es überhaupt keine Zölle. Was treibt euch bitte schön dazu, heute noch am Vorabend des Beitritts Zollsätze einzuführen? Und eines dieser Sonderkriterien ist eben, dass diese Westbalkanstaaten untereinander eine Freihandelszone entwickeln. Einfach um zu beweisen, dass sie das natürlich können und auch wollen. Die erste Fähigkeit, die sie zeigen müssen innerhalb der Zollunion EU ist, dass diese Zollunion natürlich für ihre unmittelbaren Nachbarn gilt. Und nicht nur gegenüber Dänemark, Deutschland und Frankreich. Wenn sie das nicht können, wenn sie das nicht wollen, warum wollen sie dann Mitglied der Europäischen Union werden? Und dann halt eben der Nachweis der besonderen regionalen Kooperation. Beitrittsprozess so kurz dargestellt, wie sieht das im Einzelnen aus? Es gibt dafür einen Vertrag, im Vertrag einen besonderen Artikel, Artikel 49.2. Die EU selbst muss für sich prüfen, welche Anpassungen im EU-Vertrag notwendig werden, um den beitrittswilligen Staat überhaupt aufzunehmen. Wenn der Rat das Mandat erteilt, verhandelt die Europäische Kommission. Ganz praktisch sind das, ich glaube, gegenwärtig für jeden beitretenden Staat 34 Einzelkapitel, die Kapitel für Kapitel abgehandelt werden. Und auch immer erst nach erfolgreicher Bewältigung eines Großteils eines Kapitels eröffnet man das nächste. Kapitel heißt erstmal nur Agrarpolitik, dann Binnenmarkt, dann Wettbewerb, dann Bildung, Kultur, Medien, was so alles kommt. Das geht nacheinander. Das Europäische Parlament muss dem zustimmen. Damit endet sozusagen dieser Prozess innerhalb der Europäischen Union. Und damit beginnt die Ratifikation der Mitgliedstaaten und im beitrittswilligen Staat. mit welchen Sollbruchstellen sind wir konfrontiert? Und das ist, ja, wenn Sie wollen, ein fotografischer Schnappschuss der Jetztzeit und weniger die Analyse der vergangenen Jahre. Im Einzelnen in Serbien innenpolitische Selbstblockaden, so wie wir sie auch aus Bulgarien und aus Rumänien kennen. Also keine Partei gönnt der anderen etwas. Und sobald irgendjemand anderes an der Regierung ist, versucht die als Verlierer hervorgegangene Partei alles zu unternehmen, um diese Regierung zu diskreditieren. Das schadet dem Land, ist aber sehr typisch für Serbien. Eine extrem hohe Arbeitslosigkeit von 21%, massive Korruption. Ja, und natürlich die Frage des Umgangs mit dem Kosovo. Montenegro stellt sich die Frage, was das für ein Staat ist. Wer hat eigentlich die Macht und die Kontrolle über dieses staatliche Gemeinwesen? Sind das wirklich gewählte Vertreter oder sind das Vertreter der Mafia aus Russland, aus den USA, aus China, Pensionäre der deutschen Bundeswehr, alles Mögliche. In Montenegro müssen Sie sich, was für eine Staatlichkeit hat dieses Land gegenwärtig? Es ist eine sehr gespaltene Gesellschaft, Anhänger des Westens sehr drastisch und Anhänger Russlands. Korruption ist ein großes Problem, Drogen- und Menschenhandel unter Einfluss Chinas. Ich zeige Ihnen das gleich, was ich damit meine. Nordmakedonien, die Namensfrage, das Verhältnis zu Griechenland, gehe ich mal von aus, es hat sich geklärt, das ist okay. Aber auch da gibt es Probleme mit der Rechtsstaatlichkeit und einer sehr hohen Arbeitslosigkeit von 28%. Albanien. Rechtsstaatsproblem ist massiv, wird komischerweise in den Beitrittsmitteilungen der Kommission fast immer ausgeblendet, weil es, glaube ich, so drastisch ist, dass man besser gar nicht drüber redet. In Nordalbanien herrscht eigentlich nicht albanisches Recht. Nach wie vor sich das über die Mittelalter entwickelte Kanunrecht mit Blutrache und allem, was dazugehört. Darüber kann man auch nicht einfach so hinwegsehen. Auch als Irland beigetreten ist, hatte Irland ein Gewohnheitsrecht, wo man sagt, das passt nicht zum europäischen bürgerlichen oder Strafrecht. Wäre Island beigetreten? Ja, auch die Isländer haben im Baurecht komische Vorschriften. Wenn da jemand sagt, da ist eine Fee, dann muss da eben eine Kurve drumherum gebaut werden. Machen Sie das mal jemandem in der Europäischen Union klar. Ja. Aber da kann man auch drüber hinweglachen. Ja. Blutrache ist ein anderes Problem. Also wenn Kinder nur deswegen nicht in die Schule gehen können, weil vor 5 Generationen der Opa, der Oma vom anderen irgendwas Böses getan hat, und das greift in Nordalbanien um sich. Das ist kein Phänomen, was sich zurückentwickelt, sondern was im Aufbau befindlich ist, weil sich die Menschen dort wieder darauf besinnen. Das ist ein großes Problem. Dann eben nicht nur der Drogenhandel, sondern in Albanien eben auch der Drogenanbau. Ein größeres Problem, die Korruption. Bosnien, Spaltung des Gemeinwesens, ist ganz klar. Was ist Bosnien-Herzegowina? Es sind eine ganze Reihe von Gemeinwesen, die nicht wirklich miteinander können. Hohe Arbeitslosigkeit und auch da ein hoher Einfluss Chinas. Und im Kosovo ist nach wie vor das Problem, dass der Kosovo von 5 EU-Staaten nach wie vor gar nicht anerkannt wird als eigener Staat. So wie Serbien ein Problem mit dem Kosovo hat, hat Kosovo eben ein Problem mit Serbien. Arbeitslosigkeit ist massiv, 40%. Ein Rechtsstaatsproblem. Also das ist alles nicht einfach. Eben schon gesagt, ich komme darauf nochmal zurück, was ich mit China und dem Einfluss Chinas meine. Also 17 südosteuropäische Staaten, die in einem besonderen Kooperationsverhältnis zu China stehen, unter anderem eben unterschreiben müssen, dass sie Taiwan nicht anerkennen und so weiter. Ein größeres Problem. So, die werden aber belohnt für ihre besondere Freundlichkeit gegenüber Chinas. China ist eben dabei, zu versuchen, seine neue Seitenstraße aufzubauen. Das machen sie sehr massiv, sehr aggressiv und nehmen da viel Geld in die Hand. Diese Seidenstraße läuft kontinental über Russland, aber über den Seeweg eben auch in die Adria rein. Und insofern erklärt sich, warum China ein massives Interesse daran hat, in Staaten wie Montenegro, Bosnien-Herzegowina eben viel Geld in die Hand zu nehmen und Hubs aufzubauen, Häfen, Brücken für den Seeweg, aber dann eben auch für den Seelandweg hoch bis Duisburg, Amsterdam. Das ist im Prinzip im Westen der Schlusspunkt dieser Seidenstraße. In Montenegro macht das Investment ein Viertel des Staatshaushalts aus. Da sehen Sie, wie sehr man so einen Staat unter Kontrolle halten kann. Absolut gesehen ist das schon viel Geld, aber wenn es so hohe prozentuale Beträge sind, dann wird deutlich sein, wie gefährlich es ist, wenn sich Staaten auf sowas einlassen und dann Mitglied der Europäischen Union werden und wir das hinnehmen. Problem für diese Staaten ist, sie stehen vor einer relativ einfachen Wahl. Wenn Sie aus der Europäischen Union Gelder haben wollen, aus den Strukturfonds und den Kohäsionsfonds, müssen Sie sich an Regeln halten. da rede ich jetzt nicht über Menschenrechte, das ist geschenkt. Das gilt bei uns sowieso als sakrosant. Sondern wir müssen an Regeln halten, Baurecht, Ausschreibungsrecht und so weiter. Die Chinesen machen das bedingungslos. Und sozusagen die Bedingung, die sie stellen, ist, ja, Taiwan gibt es nicht. Und so, ja. Menschenrechtsprobleme in China gibt es nicht. So, ja. Das ist sozusagen die Bedingung, die sie haben. Aber sie stellen ansonsten keine Bedingung an das Geld, was sie zur Verfügung stellen. Die Staaten können sich zu sehr günstigen Konditionen verschulden, ja, und machen sich abhängig von China. Ja. So gut dieses Projekt als solches ist, und spricht ja erstmal nichts dagegen, das ist ein Staat, mit dem wir ohnehin die EU sehr enge Wirtschaftsbeziehungen haben, eben auch seinen Teil dazu beiträgt, eben die Handelswege zu modernisieren. Es geht eben auf Kosten der Standards, die die Europäische Union sich selbst gesetzt hat. Erweiterungsbedingungen innerhalb der Europäischen Union. Damit bin ich bei dem Punkt, was heißt das eigentlich für uns? Erstens, es gibt den Bedarf eines größeren EU-Haushalts. Und ganz einfach, je mehr Mitglieder reinkommen, selbst wenn diese Mitglieder keine Bedürfnisse haben an zusätzlichen Politiken, sondern wenn sie sozusagen das gegenwärtige Aufgabenprofil der Europäischen Union einfrieren, sagen, wir ändern da nichts dran. Und sie haben aber zusätzliche Mitglieder, dann müssen sie entweder sozusagen die vorhandenen Mittel auf mehr Mitglieder verteilen. Das widerspricht aber dem Kohäsionsziel, dass man versucht, eben diejenigen Mitglieder mit Entwicklungsrückstand zu unterstützen, um sozusagen auf dem Niveau der Europäischen Union aufzuschließen. Dann müssen sie mehr Geld in die Hand nehmen. Ja? Der Haushalt muss zwangsläufig größer werden. Unter uns der Haushalt, wenn Sie den mal in Prozenten des BIP abziehen, 1%, 1,2% des nationalen Bruttosozialprodukts, das ist ein Witz. Verhältnis zu dem, was sie eigentlich von der Europäischen Union kriegen. So, das heißt, sie brauchen mehr Geld, vor allem im Bereich der Kohäsionsfonds und der Migrationsfonds. Die meisten Staaten zeigen wenig Interesse, ihren Anteil am Eigenmittelsystem aufzustocken, also der Eigenanteil, der über die Mehrwertsteuer erhoben wird. Also brauchen sie was anderes. Die Einnahmen aus der Zollunion EU nehmen ebenfalls ab. Die Europäische Union hat mittlerweile so viele Freihandelsabkommen mit Drittstaaten geschlossen und ist fröhlich dabei, immer mehr zu schließen, dass damit natürlich unsere Einnahmen aus der Tat, dass wir Zollunion sind und Zollsitze gegenüber diesen Staaten erheben können, die fahren wir zurück. Also CETA, tolle Sache, heißt aber auch, naja, aus Kanada kriegen wir keine Zölle mehr. Japan, tolle Sache, ja, aber wir kriegen keine Zölle mehr. Ja. Das heißt, auch die Einnahmenquelle geht zurück. Also brauchen wir eine neue. Da sind wir bei Macron. Ja. Das ist kein blumiges Herumgerede, sondern es ist sehr akut. In Deutschland nehmen das, glaube ich, nur die Grünen wahr. Wir diskutieren das offen, auch im Europawahlkampf, dass wir neue Eigenmittelquellen brauchen. In Gestalt von CO2-Steuer, Digitalsteuer, Finanztransaktionssteuer. Suchen sich was aus. Aber es muss mehr passieren, als nur darüber auf Sonntagsreden zu quatschen. Wir brauchen auf jeden Fall im Hinblick auf die Erweiterung eine Reflexion über das Abstimmungssystem im Ministerrat. Das gegenwärtige System der doppelten Mehrheit bei 6 neuen Staaten mit relativ geringem Bevölkerungsanteil führt zu Unwuchten, die im Dagegenstimmen großen Staaten wie Deutschland nutzen. Also deswegen müsste sich Deutschland darüber keine Gedanken machen, ja, weil Deutschland hat dann eben einen großen Pool an kleinen Staaten, die man bearbeiten kann, sagen, stimmt doch mit uns dagegen. Nur wenn Sie mal umgekehrt denken und sagen, naja, in der Regel versuchen Sie im Ministerrat ja nicht Blockaden herbeizuführen, sondern Entscheidungen herbeizuführen, also eben gerade nicht zu blockieren, dann müssen Sie umgekehrt denken und dann wird es immer schwieriger. Frage wäre sozusagen das alte System der gewogenen Stimmen, verknüpft mit Bevölkerungsanteil, nicht eines, was dieser Situation eher entgegenkäme, weil man dann eben Kurien bilden kann. Das wäre neu. Sagen, okay, wir sind mittlerweile so viele, das heißt, wir bilden Kurien von Staatengruppen oder Regionen, Großregionen der Europäischen Union. Diese Regionen müssen sich untereinander einig werden und stimmen als Kurie ab. Wie diese Kurie selbst zu ihrer Abstimmung kommt, ist ihre Angelegenheit. Darum kümmern wir uns nicht. Für sowas brauchen Sie eine Vertragsänderung, das geht nicht so. Eine Reflexion über eine Zusammensetzung des Europäischen Parlaments, ja, 2 Annahmen dazu. Die erste Annahme, die Höchstsitzzahl bleibt unverändert, also entweder 751, wenn Großbritannien wieder erwarten, doch Mitglied der Europäischen Union bleibt, oder eben 705. Das ist die Sitzzahl, mit der wir eigentlich gerechnet haben, für den Fall, dass Großbritannien ausgetreten wäre. Dann wären die frei gewordenen Sitze eben zum Teil auf einige Mitgliedstaaten der Europäischen Union verteilt worden und der andere Teil war reserviert für die Staaten des westlichen Balkans, in eckigen Klammern und die Türkei. Aber über die Türkei redet ja heute überhaupt keiner mehr. Ja, aber natürlich wird die mitgedacht. Oder aber die zweite Annahme, man verändert die Höchstsitzzahl. Wir lassen die Sitze so, wie sie sind, für die vorhandenen EU-Mitgliedstaaten und rechnen bei den Westbalkanstaaten drauf. Sagen, die Mindestsitzzahl bleibt unverändert, das müssen 6 Abgeordnete sein. Das ist historisch aus der Parlamentarischen Versammlung des Europarats. Die haben das ursprünglich mal erfunden. Die sagten, naja, zu dem Zeitpunkt war die Idee, naja, es gibt 3 Parteien, rechts, links, Mitte. Jeder kann mal krank werden, also 3 plus 3, 6. 6 Abgeordnete ist das absolute Minimum. Darunter können sie nicht gehen. Und dann eben nach dem Prinzip der degressiven Proportionalität aufrechnen. Jetzt sagen, wie viele Abgeordnete bräuchte man dann? Okay, Serbien ungefähr sowas wie Österreich, die anderen, ja, so viele Abgeordnete wie Lettland, Estland, irgendwas so um diese Hausnummer herum. Aber dann hätten sie ein europäisches Parlament im Endergebnis, wenn Großbritannien nicht dabei wäre, was etwa genauso groß wäre wie das, was wir heute kennen. Aber sehr viel bunter, weil in beiden Fällen wahrscheinlich zu revidieren ist, die Bedingung zur Bildung einer Fraktion. Gegenwärtig regelt das Europäische Parlament das intern so, dass es sagt, naja, eine Fraktion kann nur gebildet werden mit Abgeordneten aus mindestens 1/4 der Mitgliedstaaten und mindestens 25 Abgeordneten. Wenn Sie so viele kleine Staaten haben, die, sehen Sie, glaube ich, jedes Jahr beim Eurovision Song Contest, sich so spinnefeind offensichtlich gar nicht sind, wie sie immer tun, und Sie also verhindern wollen, dass es sowas gibt wie eine Balkan-Fraktion oder eine Südosteuropa-Fraktion, weil das ist ja nicht die Idee des Europäischen Parlaments, dass es sowas gibt wie nationale Fraktionen oder übernationale Fraktionen, die sich über als Region identifizieren, sondern parteipolitische Fraktionen, dann müssen Sie wahrscheinlich an dem Schwellenwert arbeiten. Das geht ohne Vertragsänderung. Und bei der Kommission ist wahrscheinlich am klarsten der Bedarf. Wir haben eigentlich im Artikel 17 EU-Vertrag, großer Erfolg von Lissabon, die Regel, dass schon die jetzige Kommission Juncker eigentlich aus weniger Kommissaren bestehen sollte. Eine Anzahl von Mitgliedern, die 2/3 der Mitgliedstaaten entspricht. Die Idee dahinter war im Verfassungskonvent und auch im Lissabonner Vertrag, das geht ja so nicht ungebremst weiter. Wir können ja nicht bei 28 Staaten sagen, Gott, was haben wir denn so für Kommissariate, also Ministerien in Anführungszeichen. Das geht natürlich immer, nur das führt eben dazu, dass sie am Ende eine Bürokratie aufbauen, über deren Nutzen man sich in manchen Bereichen wirklich streiten kann. Sagen, sollte man nicht lieber sagen, wir brauchen eine schlanke Verwaltung, eine schlanke Bürokratie, so, und regeln dementsprechend auch die Zusammensetzung der Europäischen Kommission. Zu diesem 2/3-Kommission, also der kleineren Kommission, ist es nicht gekommen, weil Irland beim Vertrag von Lissabon zuerst mit Nein gestimmt hat. Dann gab es eine Erklärung zugunsten Irlands, in dem festgehalten wurde, und das sieht der Vertragsartikel ja ausdrücklich vor, dass es bei dem alten System bleibt. Also jedes Land hat einen Kommissar, eine Kommissarin. Und so, das gilt eben jetzt erstmal, bis das geändert wird. Das heißt, würden die Balkanstaaten beitreten, hätten sie minus 1, 27 wegen Großbritannien, plus 6, eine extrem große Kommission. Und es ist ja nicht nur die Kommission, sondern dazu gehört ja, dass bei jedem beitretenden Staat es immer einen sozusagen Erstkonkurs gibt, der findet nur für diesen Staat statt, um Beamte in den verschiedenen Rangstufen der EU-Kommission unterzubringen. Das läuft nach Konkurs, aber immer sozusagen sehr nationalisiert. Immer wenn diese erste Gruppe, wenn die bedient ist, dann öffnet sich das in ein Konkurswesen für alle Staaten. So, und das ist nicht viel. Das sind Forderungen, die man stellen muss und mit denen man fragen muss, brauche ich dafür eine große Vertragsänderung, eine kleine Vertragsänderung? Ich meine, dass alles das, was ich jetzt skizziert habe, möglich ist über Vertragsänderungen, in denen kein Konvent notwendig ist und in denen keine große Regierungskonferenz notwendig ist, sondern man das alles über relativ einfache Vertragsänderungen machen kann, bei denen es eine Vetomöglichkeit für nationale Parlamente gibt, aber nicht unbedingt immer das Ratifikationserfordernis für alle 28 oder alle 27 Staaten. Es geht einfacher. Dazu kommt, am Schluss von Erweiterungsverhandlungen gibt es immer ein allerletztes Kapitel. Das ist das Kapitel, die notwendigen Vertragsanpassungen aufgrund des Beitritts. Weil aufgrund des Beitritts sich Zahlen ändern. Zahl der Richter und Richterinnen, Zahl der Rechnungsprüfer und so weiter und so fort. Heißt, sie müssen eh ändern. Und das ist sozusagen die kleinste Vertragsänderung, die möglich und wahrscheinlich auch notwendig ist. Unabhängig davon, ob es sich anbietet, anlässlich dieser Erweiterung und anlässlich sozusagen des globalen Kontextes, dem sich die Europäische Union gegenwärtig ja auch zu stellen hat, USA, Russland, China und so weiter, die EU auf jeden Fall gezwungen ist, sich intern zu reformieren, bevor der nächste Staat überhaupt beitreten wird. Und vor dem Hintergrund, damit komme ich zum Schluss, stellen sich eben Fragen sozusagen der Alternativen, wenn wir ehrlich sind, wenn wir uns die heutigen Auseinandersetzungen zwischen der Europäischen Union und Ungarn oder der Europäischen Union und Rumänien anschauen. Dieser Satz, naja, also die Osterweiterung ist der Beginn der europäischen Krise gewesen. Das war zu viel. Die Staaten Osteuropas wollten zweierlei. Sie wollten militärische Sicherheit über die NATO, nicht über die EU, zu keinem Zeitpunkt. Die militärische Absicherung gegenüber Russland war immer über die NATO und über niemand anderen. Und sie wollten Zugang zu unserem Binnenmarkt und an die Fleischtöpfe. Dafür muss man nicht Mitglied der Europäischen Union werden. Dafür kann man auch was anderes machen. Sie haben hier sozusagen eine Abfolge, sein höchster Integrationsgrad ist natürlich die Eurogruppe. Unter der Europäischen Union der Europäische Wirtschaftsraum, das ist ein sehr dichtes Netzwerk, in dem sie als beitrittswilliger Staat zwar überall teilnehmen, aber eben keine Stimmrechte in den verschiedenen Institutionen haben. Wenn das ihnen zu viel ist, bietet sich die Option der Türkei an. Die hat eine Zollunion, seit Ewigkeiten sehr dicht, mit türkischen Beamten in der Kommission, die dem Beamtenstatut unterliegen. Wissen die wenigsten, aber das gibt's. Oder eben sowas wie die euromediterrane Freihandelszone. Also es gibt Abstufungen. Die andere Alternative dazu wäre sagen, das, was bei Macron und auch in dem Szenarienpapier der Kommission anklingt, nämlich stärker zu flexibilisieren. Zu sagen, wir haben ja verschiedene Integrationskreise in der Europäischen Union, wir haben den Fiskalpakt, wir haben Schengen, alles Mögliche, das können wir doch weitermachen. Wir können weiter flexibilisieren, wir können Mitgliedschaftsrechte und Pflichten passgenau für jeden Mitgliedstaat machen. Problem dabei ist, es ist extrem schwer, demokratisch zu kontrollieren. Es ist eine große Herausforderung für den Europäischen Gerichtshof. Machen Sie sich nur mal für einen kurzen Moment deutlich, was es geheißen hätte, wenn Großbritannien mit Mehrheit für den Verbleib gestimmt hätte. Dann wären wir ja heute nicht das Problem los, sondern stünden wir heute in den Verhandlungen mit Großbritannien, was es heißt, dass es für Großbritannien nicht mehr den Präambelsatz einer immer engeren Union der Völker gibt. Die meisten lachen ja darüber. Sagen, ja, das ist nur ein Präambelsatz, kann man darüber hinwegsehen. Dieser Präambelsatz, dass die Europäische Union zwar keine Finalität hat, aber eine Richtung, und die ist klar vorgegeben. Die Richtung ist, in jedem Integrationsschritt eine immer engere Union der Völker. Darauf hinzuwirken, das ist eine Richtungsvorgabe, ohne zu wissen, wohin es geht. Aber die Richtung ist klar. Diese Richtungsvorgabe besteht nicht seit Amsterdam, Nizza oder Lissabon, sondern seit 1957. Die ist uralt. Und keiner in Großbritannien hätte behaupten können, dass das irgendwie neu ist und man irgendwie überrascht worden wäre. Sondern diesem Prinzip sind sie beigetreten, sehenden Auges. Oder sie waren besoffen, aber das ist dann deren Problem. So. Wenn Sie aber eben den Briten diese Option geben, und die hätten wir ihnen gegeben, wären sie geblieben, dann hätten wir ja diesen Deal, den Cameron ausgehandelt hat, bräuchten wir zwei Gerichtsbarkeiten. Weil der Europäische Gerichtshof bei der Interpretation von Maßnahmen der EU, die nicht eindeutig daherkommen als Richtlinie, Verordnung oder Beschluss, sondern als irgendeine Mischform, immer genötigt ist, zu klassifizieren, um was für eine Maßnahme es sich denn handelt. Ist sie eher zu interpretieren wie eine Verordnung, eher wie eine Richtlinie, eher wie eine Empfehlung? Was ist das eigentlich? Und bei dieser Interpretation greift der Europäische Gerichtshof regelmäßig auf diesen kleinen, unbedeutenden Präambelsatz zurück. Sagen, ja, jetzt ist das ja angelegt auf eine immer engere Union. Also ist diese Maßnahme wahrscheinlich eher in ihrer Wirksamkeit einzustufen wie eine Verordnung als eine Richtlinie. Weil es soll ja immer enger sein. Da ist das wichtig. Wenn wir das den Briten gegeben hätten, dann bräuchten wir im Europäischen Gerichtshof im Prinzip so eine Sonderkammer. Sie sagt, ja, aber wenn das in Großbritannien ist, ein britischer Kläger oder eine Klage in Großbritannien, dann gilt das nicht. Das würde aber sozusagen dem gesamten Integrationsprojekt zuwiderlaufen. Dass wir als Rechtsgemeinschaft natürlich ein in sich geschlossenes Rechtssystem haben. Und daran scheitern solche Flexibilisierungsideen. Man kann flexibilisieren auf Zeit, abgestuft als Programm wie die WWU. Aber nicht, weil es irgendeinem heute mal gerade nicht passt. Wenn es dir nicht passt, dann musst du rausgehen. Dann war es das. Ja? Deswegen, was es meiner Ansicht nach für diese Staaten geben könnte, wäre dieses Angebot einer modularen Integration zu sagen, okay, ihr wollt nicht an allen Bereichen teilnehmen. Das heißt für uns aber auch, dass ihr nicht mehr in allen Institutionen mit allen Rechten vertreten seid. Das heißt, wenn ihr nur im Binnenmarkt sein wollt und nur beim Kohäsionsfonds, dann unterliegt ihr trotzdem der gesamten europäischen Rechtsprechung, also das, was man den Briten jetzt eben für die Übergangszeit anbietet, habt aber eben im Ministerrat kein volles Stimmrecht mehr. Ihr habt im Europäischen Parlament zwar ein Rederecht, aber kein Stimmrecht, so wie die ostdeutschen Abgeordneten unmittelbar nach der Wiedervereinigung bis zur ersten Direktwahl. Mit einem Gaststatus, ja? Und bei der Europäischen Kommission, nee, ihr habt keine Kommissare oder aber eben alternativ, ja, ihr habt eben sowas wie Juniorkommissare, die haben aber in dem Kollegium kein Stimmrecht. Das muss man den Leuten klar machen. Natürlich können wir abstufen. Man kann einzelne Segmente, sagen, dieses Integrationsprogramms für eine Gruppe von Staaten ungültig machen. Oder das zählt für euch nicht. Aber es muss was kosten. Was nicht gehen kann, ist diese Idee zu sagen, ich trete bei, dann nehme ich mir ein paar Rosinen raus, da mache ich nicht mit, habe aber weiterhin alle Rechte, kann überall ausbremsen, wie ich will. Das, was die Briten gegenwärtig haben. Ja. So viel dazu. Vielen Dank.
Die EU-Beitrittsvoraussetzungen und integrationspolitische Herausforderungen mit Blick auf den Westbalkan. So hieß das Thema heute bei uns aus Anlass der Europawahl.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.